Also normalerweise ist es ja so, dass die Astronomen und Astrophysiker diejenigen sind, die aus der elektromagnetischen Strahlung ihren Nektar ziehen. Ja? Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass die unglaublichen Distanzen zwischen Sternen oder zwischen Galaxien von irgendwelchen materiellen Teilchen tatsächlich in der Zeit überbrückt werden können, sodass die bei uns ankommen. Sowas gibt's tatsächlich. Und diese Teilchen, die da ankommen und hier bei uns am Erdboden sogar gemessen werden können, das ist die kosmische Strahlung.
Hallo und herzlich willkommen zum AstroGeo-Podcast, Ausgabe Nummer 12. Ich habe ja das letzte Mal über kosmische Chemie gesprochen und ich dachte, wir bleiben mal in der Umgebung der Erde und gucken uns da einen anderen Aspekt des Weltraums an, der für uns auch sehr relevant ist. Es soll gehen um kosmische Strahlung. Ich habe wie immer einen kompetenten Gesprächspartner dabei. Ich begrüße Oliver Cargo. Hallo.
Schönen guten Morgen.
Du bist Physiker. Wie bist du denn zur kosmischen Strahlung gekommen?
Eigentlich durch Zufall. Ich habe in Düsseldorf Physik studiert und war während der Sommersemesterferien auf der Suche nach einem Ferienjob. Und habe in zahlreichen Instituten an Bürotüren geklopft und der erste, der gesagt hat, ich habe einen Job, ist auch mein jetziger Chef, Bernhard. Der sagte, ja, ich habe hier ein Projekt von der ESA, ich habe Drittmittelfinanzierung bekommen, kannst mitmachen, kannst sofort anfangen. Und so bin ich mehr oder weniger durch Zufall da reingerutscht, habe dabei ein Thema gefunden, was sehr spannend ist, was sehr vielseitig ist, weil es unterschiedliche Aspekte der Physik miteinander verknüpft. Und nach ersten Experimenten sind wir jetzt so weit, dass wir sagen können, dass wir einen Teilaspekt von der kosmischen Strahlung, wie sie im All tatsächlich vorherrscht, im Labor nachstellen können.
Mhm. Was ist kosmische Strahlung?
Wenn wir von kosmischer Strahlung sprechen, meinen wir hier ganz konkret Partikelstrahlung. Also Elektronen, Protonen, Neutronen, zum Teil aber auch elektromagnetische Strahlung, Gammastrahlung, Röntgenstrahlung.
Also es ist ein weiteres Feld als die klassische Radioaktivität, die man so kennt, mit Alpha, Beta, Gamma. Das sind ja auch Partikel teilweise, richtig. Aber das ist noch mehr.
Ja, mehr im Sinne vor allen Dingen, dass du hast gerade die radioaktive Strahlung angesprochen. Radioaktive Strahlung spontan entsteht und kosmische Strahlung mehr oder weniger ein kontinuierlicher Fluss vorhanden ist, je nachdem, wo man im All guckt und misst.
Was sind das für Partikel dann, die da ankommen?
Elektronen, Protonen, zum Teil auch Neutronen. Und je nachdem, von welcher Teilchenspezies wir reden, haben unterschiedlichen Energien. Je nachdem, wo man auch wieder misst und guckt. Als Strahlungsquelle, die insbesondere für die Raumfahrt interessant ist, gibt es die Strahlungsgürtel um die Planeten, die eine Magnetosphäre haben, also wie zum Beispiel die Erde oder den Jupiter. Es gibt aber auch intergalaktische kosmische Strahlung, wo deutlich höhere Energien, Teilchenenergien auftreten können.
Du hast jetzt gesagt, wo das vorkommt. Wie entsteht denn kosmische Strahlung?
Gute Frage, jetzt hast du mich.
Ganz grob. Also.
Es gibt Supernova-Explosionen, wo am Ende eines Sternlebens der Stern kollabiert, seine Hülle abstößt und dabei massiv Teilchen auch ins All hinausschleudern. Letztendlich die Materie, aus der wir auch sind. Es gibt Quasare, die in Jets massiv Strahlung aussenden, dabei aber auch Teilchen. Es gibt den Sonnenwind. Das hauptsächlich zumindest, was die Umgebung der Erde angeht, was den Strahlungsgürtel der Erde angeht, ist eine der Hauptquellen der Sonnenwind tatsächlich.
Warum guckt man sich das an? Warum ist es interessant oder warum sollte man sich, wenn man Raumfahrt betreibt, mit der kosmischen Strahlung beschäftigen?
Anschauen tut man sich letztendlich, weil wir Raumfahrt betreiben. Die Partikelstrahlung, ganz konkret Elektronen und Protonen, die im Strahlungsgürtel der Erde hin und her oszillieren, einfach weil der Strahlungsgürtel Dipolcharakteristik hat, sind eine Gefahr für Satelliten, sprich ganz konkret für Elektronik, aber auch für Optiken. Und wenn man in die bemannte Raumfahrt geht, auch für biologische Systeme. Das kann, wenn man sich den Bereich der Elektronik anguckt, zu Systemausfällen führen, zu einfachen Bitflips, Single-Event-Upsets oder Latch-Ups. Es kann bei Protonen zu Gitterschäden, zum Beispiel bei Solarzellen kommen, was zur Degeneration von Solarzellen führt. Sprich, sie gehen langsam kaputt und bringen dann weniger elektrische Leistung.
So ganz grob, es werden Löcher reingeschossen, ne?
Kann man so sagen, ja. Also bildlich dargestellt werden Löcher in das Gitter reingeschossen und die elektrische Leitung funktioniert nicht mehr so gut.
Genau, was bei einer Solarzelle schlecht ist, weil sie einfach an Leistung verliert.
Ganz genau.
Und bei Elektronik unter Umständen zum Totalausfall führen kann, wenn man Pech hat.
Ganz genau. Mhm. Es gab auch, ich müsste jetzt lügen, ich kann jetzt keine Mission benennen, aber es kommt immer wieder vor, dass gerade diese Single-Event-Upsets und einfaches Bitflip zum Beispiel in irgendeinem Flash-Speicherstein auftreten, die dazu führen, dass Satelliten in den Safe-Mode gehen und dann mühselig wieder reaktiviert werden müssen, was, ich sag mal, im Bereich von Forschungssatelliten ärgerlich ist, weil Wissenschaftszeit verloren geht. Im Bereich von kommerziellen Satelliten auch sehr ärgerlich ist, weil der Satellit in dem Moment nicht mehr genutzt werden kann, um kommerziell zu arbeiten und Geld zu verdienen. Stichwort sind da Wettersatelliten, Telekommunikationssatelliten und so weiter.
Was sicher einer der Gründe dafür ist, warum an Satelliten oft alles doppelt und dreifach, die wichtigen Bauteile doppelt und dreifach verbaut sind.
Ganz genau. Was in der Regel immer noch günstiger ist, als mehr Abschirmung hochzuschicken, weil Abschirmung Masse bedeutet, Masse ist schwer, Masse ist teuer.
Ja, okay. Wir hatten jetzt über die Erde geredet. Wie ist das, wenn man Raumsonden ins Sonnensystem schickt, jetzt auch weiter von der Sonne weg? Wird das Problem dann geringer?
Wenn wir, ich sag mal, in den interplanetaren Raum hineingehen, erstmal ja, weil nicht mehr dieser Oszillationseffekt vorherrscht, dass Teilchenstrahlung zwischen den, wie zum Beispiel beim Erdmagnetfeld im Van Allen-Gürtel, zwischen Nord- und Südpol hin und her oszillieren kann, in der sogenannten magnetischen Flasche. Dann hat man nur noch den kontinuierlichen Sonnenwind, der mit einem gewissen Fluss von der Sonne radial nach außen strömt, dem dann das Raumfahrzeug natürlich ausgesetzt ist, aber das ist in der Regel bei, ich sag mal, normaler Sonnenaktivität ein geringerer Teilchenfluss als im Strahlungsgürtel. Bei erhöhter Sonnenaktivität kann es auch mehr werden. Wenn man so an diesen 11-Jahres-Zyklus, Sonnenfleckenzyklus der Erde denkt, gibt es da Phasen höherer Aktivität der Sonne, Phasen niedrigerer Aktivität. Wenn man dann aber zum Beispiel einen Zielplaneten erreicht, mal angenommen den Jupiter, um den zu erforschen, wird das drastisch schlimmer, weil der Jupiter eine deutlich größere und deutlich stärkere Magnetosphäre hat als zum Beispiel die Erde. Die Feldstärken sind deutlich höher und dementsprechend können die erreichbaren Teilchenenergien auch deutlich höher sein.
Also Jupiter hat auch so ein bipolares Magnetfeld wie die Erde, aber viel stärker und diese oszillierenden Teilchen sind entsprechend schneller und zahlreicher. Muss sagen.
Kann man so sagen. Schneller nicht zwingend.
Aber haben mehr Energie.
Sie haben mehr Energie. Ab einer gewissen Energie sagt man einfach, sie fliegen mit Lichtgeschwindigkeit, sind dann aber massenreicher nach Einsteins Relativitätstheorie. Was erstmal, einfach wenn man nur von diesen Primärteilchen ausgeht, keine Schwierigkeit darstellt, weil die Energie so hoch ist, dass sie prinzipiell einfach durch das Material durchpfeifen. Was dann aber kritisch wird, ist, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Sekundärstrahlung auftreten kann, die dann niederenergetischer ist und dann eine ganze Kaskade an Reaktionen nach sich zieht, die dann nicht nur eben ein Teilchen Wechselwirkung betreiben kann, sondern ganz viele.
Also man hat erstmal ein ganz schnelles Teilchen, was reinfliegt, das ist der primäre Effekt und dann
genau.
Gibt es Effekte, die durch diesen Einschlag passieren.
Ganz genau.
Also Streuung und so weiter.
Genau. Mhm. Wo dann auch wieder die eben beschriebenen Effekte auftreten können, Ionisation, Single-Event-Effekte, Gitterschäden.
Das heißt mit anderen Worten, es macht wirklich Sinn, sich mal ein bisschen genau mit der kosmischen Strahlung zu beschäftigen und ganz generell genau. Mit der Strahlungsumgebung im All.
Ja.
Ist es leicht, das auf der Erde zu untersuchen?
Momentan nicht ganz, also leicht nicht in dem Sinne, dass man die ideale Situation nachstellen kann. Von daher ist es nicht leicht, nein. Der große Unterschied zwischen dem, was man hier auf der Erde machen kann, was auch ganz konkret von den Weltraumagenturen gemacht wird, nämlich Elektronik, die irgendwann später in Satelliten und Raumfahrzeugen verbaut werden soll, vorher auf Strahlenhärte zu testen, kann momentan nur mit Näherungsmethoden gemacht werden, weil die Strahlungscharakteristik, so wie sie im Weltall vorliegt, nicht reproduziert werden kann mit den, sag mal, bisher konventionellen Methoden. Die Charakteristik, wie sie im All gemessen wird, ganz einfach, dass man im einfachsten Fall einen Strahlungszähler, sage ich mal in Anführungszeichen, auf den Satelliten packt, hochschießt und misst, zeigt, dass man eine exponentielle Energieverteilung der Strahlung hat. Das heißt, wenn wir uns angucken, wie viele Teilchen wir bei einer bestimmten Energie haben, stellt man fest, dass es viele Teilchen mit wenig Energie gibt und dann einen exponentiellen Abfall zu höheren Energien gibt, sprich, wir haben wenig Teilchen mit höherer Energie. Das, was wir auf der Erde im Labor momentan reproduzieren können, in der Regel mit Linearbeschleunigern, dann mit Zyklotrons, ist jeweils monoenergetische Strahlung. Sprich, wir haben bei einer Energie plus minus bisschen abweichend nach oben und unten alle Teilchen, alle Elektronen, alle Protonen.
Also man kann einen Elektronenstrahl erzeugen zum Beispiel, aber jetzt keine Mischung aus verschiedenen großen, schnellen, schweren Teilchen sozusagen.
Erstens das und zweitens können wir auch immer nur eine Teilchenspezies erzeugen. Sprich, wenn ich ein Zyklotron habe oder ein Linearbeschleuniger, ist der gebaut worden, um eine Teilchenart in der Regel auf eine Energie zu beschleunigen oder auf ein gewisses Energiespektrum, aber dann auch immer nur, je nachdem wie ich ihn fahre, um auf einer Energie zu sitzen. Ich kann nicht mehrere Teilchenspezies zur gleichen Zeit nutzen, um damit zu testen.
Ist das denn schlecht? Also hat das negative Auswirkungen, dass man das Spektrum der kosmischen Strahlung nicht ganz gut testen kann? Oder nur annähern kann?
Ja, annähern kann man es insoweit, dass man mit unterschiedlichen Energien und unterschiedlichen Teilchenflüssen das exponentielle Spektrum annähert. Was aber zur Folge hat, dass, wenn man sich die Dosisverteilung in einem Testsample, was man bestrahlt, anschaut, eine deutlich andere Dosisverteilungskurve erhält, als wenn man mit einem exponentiellen Spektrum bestrahlen würde. Was dazu führt, dass mögliche Schäden in deutlich anderen Schichttiefen in dem zu bestrahlenden Bauteil auftreten.
Also Dosisverteilung heißt, da ist ein Teilchen, das kommt irgendwie von der Sonne oder aus deinem Teilchenbeschleuniger und das fliegt in irgendein elektronisches Bauteil rein.
Zum Beispiel?
Weil es am Anfang noch eine hohe Energie hat, fliegt es durch einen bestimmten Bereich erstmal durch, ohne zu wechselwirken.
Richtig.
Und in einer bestimmten Tiefe passiert irgendwas. Da wird es dann warm oder es entstehen andere Teilchen oder
ganz
was
genau.
Auch immer.
Und das halt jeweils mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Sprich, es kann auch passieren, dass gleich nach den ersten 1, 2, 3, 5, 100.000 Nanometern bereits irgendein Schaden entsteht, sprich irgendeine Dosisdeponierung geschieht. Bei monoenergetischen Spektren ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer bestimmten Energie irgendeine Dosisdeponierung geschieht, dann aber erstmal ansteigend, sprich man hat eine ansteigende Kurve, die nach einer gewissen Schichttiefe wieder abfällt. Beim exponentiellen Spektrum hingegen,
also was wir im All haben,
was wir im All haben, ganz genau, ist die Dosisverteilung aber auch exponentiell. Sprich, unmittelbar mit Beginn meines Testsamples, was ich bestrahle, habe ich die höchste Dosisverteilung, die je tiefer ich hineingehe, immer weiter abfällt. Sodass ich deutlich andere Schädigungsstellen in meinem Material habe, als wenn ich monoenergetisch bestrahle, was möglicherweise Einfluss haben kann darauf, wie ich bestimmte, in dem Fall ganz konkret, elektronische Bauteile konstruieren und designen muss, damit an den Stellen, wo die höchste Dosis deponiert wird, tatsächlich keine Schäden habe, beziehungsweise keine sensitiven Elemente positioniere.
Möglicherweise, also das ist gerade die Frage, mit der du dich beschäftigst.
Ganz genau.
Ne? Ja, vielleicht kommen wir mal dazu, was du dann eigentlich angefangen hast damals, als erstmal für deine Masterarbeit war das?
Ganz genau. Für meine Masterarbeit. Mhm. Wie eben schon eingangs gesagt, durch einen Zufall an die Tür geklopft und mein Chef sagte, yo, ich habe einen Job, kannst sofort anfangen, am besten jetzt bleib einfach hier. Es gibt seit Ende der 70er Jahre, gab es Überlegung mit großen Lasersystemen, die mit den 60ern entwickelt wurden, 1960er Jahren entwickelt wurden, kam die Idee auf, man könnte mit Lasern Teilchen beschleunigen, ganz konkret Elektronen, was verschiedene Schwierigkeiten mit sich brachte, was irgendwann nach einigen theoretischen Durchbrüchen um 2000 herum dann experimentell auch Anfang der 2000er, 2002, 2003 gelungen ist. Dabei hat man aber festgestellt, dass man anders als man das mit konventionellen Beschleunigern machen kann, wo monoenergetische Teilchenenergien erreicht werden, zunächst erstmal die beschleunigten Elektronen alles andere als monoenergetisch waren. Nämlich mitunter eine exponentielle Energieverteilung haben, was, wenn man sich die Energieverteilung der Elektronen zum Beispiel auch der Protonen im Weltall anschaut, mehr oder weniger perfekt aufeinander passt.
Also es war Zufall, dass die Laser das gerade ergeben haben.
Also, ganz genau. Um das vielleicht gleich noch vorwegzunehmen, es geht nicht darum, mit Lasern direkt Elektronen zu beschleunigen, sondern woran ich konkret arbeite, das ist der Bereich der Laserplasmadynamik, Laserplasmaphysik, wo ein Laser genutzt wird, um ein Plasma zu erzeugen und mit diesem Plasma Elektronen beschleunigt werden.
Okay. Genau, wie funktioniert das konkret? Worauf schießt ihr den Laser?
Hängt sehr davon ab, was man erreichen möchte. Es gibt prinzipiell zwei mögliche Wege zum Ziel. Wenn man ganz konkret das Ziel verfolgt, dass man Weltraumstrahlung im Labor reproduzieren möchte. Wir können, wenn wir niedrige Teilchenenergien erreichen wollen, so im Bereich bis 12 Megaelektronenvolt, 15 Megaelektronenvolt, können wir auf nutzen wir Festkörpertargets. Festkörpertargets kann man sich jetzt nicht als massiven Metallblock vorstellen, sondern als dünne Folien. Dünne Folien im Bereich von, wenn sie dick sind, 30, 40 Mikrometer bis runter zu einigen Nanometer im Sub-10-Nanometer-Bereich.
Das ist diese Grillfolie, die man kennt, so Alufolie.
Ja, es war wirklich Alufolie, beziehungsweise Grillfolie, ganz konkret sogar Dönerfolie, die ich in meiner Masterarbeit benutzt habe. Hat prima funktioniert. Gibt es in der Metro zu kaufen, kann ich jedem empfehlen, der es machen möchte.
Da gibt es sicher auch das 100.000-mal teurere Raumfahrt-Pendant zu kaufen, oder?
Hm? Sicher. Es geht aber auch günstiger. Mhm. Ja, man schießt mit diesem Laser auf die Folie drauf. Es entsteht ein Plasma. Plasma bedeutet, wir haben die Elektronen von den Atomrümpfen getrennt. Wir haben also freie Ladungsträger, negative die Elektronen, positive die Ionenrümpfe. Und durch den Strahlungsdruck des Lasers werden die Elektronen durch die Folie hindurch gedrückt und können auf der Rückseite wegfliegen. Dabei können sie Energien von, wie ich eben schon sagte, 12 bis 15 Megaelektronenvolt erreichen.
Also das ist schon im Bereich von den Elektronen, die man aus so einem Erdorbit trifft.
Ganz genau.
Trifft.
Das passt ziemlich gut übereinander. Das Witzige daran ist, dass man mit dieser Methode nicht nur Elektronen beschleunigen kann, sondern dadurch, dass die Elektronen wegfliegen, oberflächennah an der Folienrückseite sich aber auch Protonen befinden, einfach durch Wasserablagerung, durch so einen kleinen Ölfilm, der da immer drauf ist, gleichzeitig Protonen mit beschleunigt werden können. Einfach dadurch, dass die Elektronen wegfliegen, sich ein sehr großes elektrisches Feld aufbaut, so ein Schichtpotenzial im Bereich von Teravolt pro Meter. Also Feldgrößen, Feldstärken, die mit konventionellen Beschleunigern nicht erreicht werden können. Und dann im Nachgang ein paar Mikrometer hinter den Elektronen, die wegfliegen, so eine Protonenschicht hinterher geflogen kommt.
Genau, also man macht eine Ladungstrennung sozusagen, die Elektronen fliegen durch den Strahlungsdruck des Lasers weg und die Protonen rollen so ein bisschen langsamer hinterher, sozusagen, genau. Einfach weil ein elektrisches Feld durch die Ladungstrennung entstanden ist.
Ganz genau. Mhm. Die Protonenenergien, die damit erzielt werden können, sind nicht ganz so hoch. Die sind, ich sag mal über den Daumen, guten Faktor 2 kleiner. Aber wir haben eine Quelle, die zwei Partikel-Spezies beinhaltet, Elektronen und Protonen. Wir haben eine Quelle, die in beiden Partikel-Spezies exponentielle Energieverteilung aufweist. Und, das ist auch das Schöne, in dem Fall dieser konkreten Anwendung das Schöne, die nicht kollimiert ist, sondern einem gewissen Divergenzwinkel von der Quelle wegfliegt.
Jetzt hast du zwei Wörter gesagt, die ich nicht verstehe.
Nämlich welche?
Kollimiert und Konvergenzwinkel.
Nee, Divergenzwinkel.
Divergenzwinkel,
okay. Okay. Kollimiert würde bedeuten, vielleicht erklärt man das am einfachsten mit dem Laserstrahl, weil Laserstrahlen und Partikelstrahlen sich da ähnlich verhalten. Kollimiert würde bedeuten, dass ich ein optisches Element habe, zum Beispiel ein Linsensystem, und ein Laserstrahl parallel ausrichtet, dass er parallel weiterfliegt und quasi ein paralleles Strahlenbündel ergibt, sodass ich ihn, wenn ich ihn an einem gewissen Punkt starten lasse und eine gewisse Distanz später wieder messe, den Durchmesser messe, er gleich ist.
Also was der Laserpointer ja auch tut.
Ganz genau. Mhm. Divergenz heißt, dass er nicht kollimiert ist, aber auch nicht fokussiert. Fokussiert würde ja bedeuten, ich mache ihn enger. Divergenz heißt, er geht weiter auseinander. Man kann sich das so als Kegel vorstellen, wo in der Kegelspitze die Quelle ist und zur Kegelbasis die Elektronen und Protonen emittiert werden.
Ist das dann überhaupt noch Laserlicht?
Bei Laserlicht ist es immer noch. Mhm. Wenn wir bei Lasern bleiben. Die Frage ist, was ich mit dem Laser nachher machen möchte. Aber zumindest diese Begriffe Kollimation oder Kollimierung und Divergenz kann ich auch auf Teilchenstrahlung übertragen. Wenn ich jetzt, wie eben beschrieben, meine Folienquelle habe, sprich ich habe ein kleines Plasma an der Folie, was ich als ja, mehr oder weniger Punktquelle ansehen kann, auch wenn die einige Mikrometer groß ist, aber im Verhältnis zu den Baugrößen von der Elektroniken, die ich bestrahlen möchte, ist es relativ klein. Fliegen die Teilchen von dort ja divergent weg in so einem Kegel. Was die Möglichkeit gibt, über den Abstand zwischen Teilchenquelle und zu bestrahlender Elektronik die Dosis zu bestimmen oder zu variieren. Gehe ich näher ran, habe ich höhere Dosis, weil die Fläche, durch die die Teilchen durchfliegen, kleiner ist. Gehe ich weiter weg, ist sie größer und damit wird die Dosis kleiner. Das heißt, ich habe mehrere Teilchenspezies mit einer Quelle und kann gleichzeitig die Dosis variieren. Weiterer Vorteil gegenüber den konventionellen Bestrahlungsmethoden heute mit monoenergetischer Energie ist, dass der Strahlungsfluss mit Laserplasmabeschleunigten Teilchen höher ist als konventionell, was die Bestrahlungsdauer deutlich reduziert. Also wenn ich mit einem konventionellen Beschleuniger heute eine ganze Dosisverteilung eines Tages simulieren möchte, brauche ich da zig Stunden für. Wenn man das mit Laserplasmabeschleunigern machen möchte, das geht, muss man dazu sagen, aktuell noch nicht, weil die Laserpulswiederholraten noch nicht hoch genug sind. Aber da arbeiten wir unter anderem auch dran. Wenn man hohe Laserpulswiederholraten hat, kann der Fluss so hoch sein, dass, sag ich mal, eine Tagesdosis eines Satelliten im GPS-Orbit zum Beispiel oder im geostationären Orbit innerhalb weniger Minuten erreicht werden kann.
Also diese Idee, dass man zum Beispiel so eine Alufolie bestrahlt und ein gewisses Teilchenspektrum erzeugt mit dieser exponentiellen Verteilung, das funktioniert schon. Ihr kommt bloß noch nicht zu den Energien, die real im Orbit vorkommen.
Doch, die Energien erreichen wir auch, das ist kein Problem. Auch die Steigung der beziehungsweise der Abfall der Kurve passt ziemlich gut mit dem überein, was wir im Strahlungsgürtel der Erde haben. Was momentan noch nicht funktioniert, ist, dass wir innerhalb kurzer Zeit so viel Fluss erreichen können, dass wir, sag ich mal, eine ganze Tagesdosis innerhalb kurzer Zeit applizieren können. Was momentan auch noch nicht funktioniert, ist, dass wir eine gute Schuss-zu-Schuss- oder Laserpuls-zu-Laserpuls-Reproduktionsrate haben. So dass wir da von der, sag ich mal, konkreten Anwendung noch einen Schritt entfernt sind. Also nicht so, dass ich morgen sagen kann, wir können das jetzt kommerziell einsetzen, das funktioniert nicht.
Und da hapert es vor allem an den Lasern, die sind einfach noch nicht stark genug.
Stark genug schon, das ist nicht das Thema. Aber die Schuss-zu-Schuss-Stabilität von einem Laserpuls zum nächsten, zusammen mit der Wechselwirkung im Plasma, ist momentan noch nicht so verstanden, dass man irgendwo einen Regler finden könnte oder wir haben bisher noch keinen Regler oder Schalter, an dem wir drehen können, um zu sagen, von diesem Schuss zum nächsten Schuss möchte ich diese Änderung durchführen und das habe ich dann auch. Oder sogar sagen kann, von einem Schuss zum nächsten habe ich exakt die gleichbleibende Qualität. Das geht noch nicht.
Okay, du hast anfangs gesagt, es ist auch ein von der ESA mitfinanziertes Projekt.
Es ist ein von der ESA mitfinanziertes Projekt. Es gibt bei der ESA für, ich sag mal, neuartige Ideen verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Wir haben davon zwei Projekte am Laufen gehabt, ein Network Partnering Initiative und ein General Study Program, also NPI und GSP. Da gab es Kickoff-Meetings jeweils beim ESSEC Center in Noordwijk in den Niederlanden. Man arbeitet in enger Kooperation mit den ESA-Leuten zusammen aus den entsprechenden Abteilungen, hat die Möglichkeit, deren Labore zu nutzen.
Das sind dann auch Leute, die diese traditionellen Testmethoden mit diesen Beschleunigern auch selber machen.
Ganz genau.
Das heißt, die sind da schon dann aufgeschlossen, wenn da jemand kommt mit einer neuen Idee.
War zumindest bei uns der Fall. Nein, die ESA ist da, was ganz konkret das angeht, sehr aufgeschlossen. Und sie haben auch ein Stück weit, so war mein Eindruck, zumindest darauf gewartet, zumindest die Leute in der entsprechenden Abteilung, dass irgendwann mal sagt, hey, wir können da Laser für nutzen, Laser-Plasma-Beschleuniger, weil eben die Strahlungscharakteristik besser reproduziert und besser angenähert werden kann, als das momentan der Fall ist. Du hattest gerade eben noch angesprochen, dass bereits getestet wird. Klar, die ESA hat Zugang zu mehreren Laboren europaweit. Eins ist in der Schweiz am Paul-Scherrer-Institut, eins in einer Uni in Belgien, Leuven-la-Neuf, an einem Zyklotron und das dritte in Finnland, wobei ich nicht mehr weiß genau wo, aber es ist auf jeden Fall in Finnland. wo sie Zugang zu Einrichtungen haben, wo sie bestrahlen können. Ganz konkret werden da ganze Chargen von Elektronikkomponenten aus einer Baureihe aufgekauft, ein Teil davon getestet, wenn jetzt für gut befunden wird, dann an die entsprechenden Komponentenbauer weitergegeben, Unternehmen weitergegeben, um dann verbaut zu werden. Und an einem dieser Tests konnten wir teilnehmen. Wie es der Zufall wollte, wurden Optokoppler getestet. Das sind simpelste elektronische Bauteile, die zur galvanisch getrennten Signalübertragung genutzt werden. Es wird ein elektrisches Signal hingesendet. Dann ist so eine kleine Fotodiode drin, die das Licht emittiert, je nachdem, welches Signal sie bekommt. Da gibt es ein Material, was keinen Strom leitet, aber optisch transparent ist. Und auf der gegenüberliegenden Seite dann eine kleine Fotodiode, die das transmittierte Signal eben empfängt und elektrisch wieder weiterleitet.
Das ist eine ganz simple elektronische Komponente, die auf dem Satelliten zum Einsatz kommt.
Die in Satelliten zum Einsatz kommen, die im Autoradio zum Einsatz kommen, die in jedem elektronischen System zum Einsatz kommen, wo man einen sensiblen Bereich für Überspannung und Stromspitzen schützen möchte.
Genau, worum es ja im All auch geht. Und es ist auch ein Bauteil, was schön einfach ist, was man da deshalb gut untersuchen kann.
Ja. Mhm. Wir hätten auch man hätte theoretisch zugleich deutlich komplizierteren Bausteinen gehen können, Flashspeicher zum Beispiel, wie sie in Arbeitsspeicherbausteinen verbaut werden. Dann dort aber die Qualitätsmessung vor und nach der Bestrahlung zu machen, ob es irgendwelche Schäden gibt, ist deutlich komplizierter und deutlich schwieriger. Das ist mit Optokopplern viel simpler. Weil man dort einfach hingehen kann, dass man vor der Bestrahlung und nach der Bestrahlung jeweils auf der Eingangsseite und auf der Ausgangsseite den Strom misst und idealerweise vor der Bestrahlung, wenn das Bauteil gut funktioniert, der Ausgangsstrom genauso groß ist wie der Eingangsstrom. Wir wollen ja das gleiche Signal hinten haben, man kann einen komplizierten Verstärker mehr dahinter setzen. Wenn so ein Optokörper allerdings durch Strahlung geschädigt wird, ist der Ausgangsstrom in der Regel kleiner als der Eingangsstrom. Und wenn man dann einfach sich das Verhältnis von vor der Bestrahlung zu nach der Bestrahlung anschaut, bekommt man relativ leicht heraus, ob das Bauteil durch Strahlung geschädigt wurde oder eben nicht.
Man misst es einfach schnell vorher und schnell nachher durch und hat dann relativ schnell Werte.
Ganz genau. Mhm.
Genau, also ihr seid da hingefahren in diese Anlagen und habt da teilgenommen.
Wir haben erst in Louvain-la-Neuve an der Uni an dem dortigen Zyklotron an so einer Kampagne teilgenommen und uns das mal angeguckt, wie die arbeiten, wie so eine Bestrahlungskampagne funktioniert. Und sind dann in unser eigenes Labor gegangen, haben die gleichen elektronischen Bauteile, die gleichen Komponenten, gleichen Optokoppler genutzt für unsere Kampagne, haben zunächst Charakterisierungsmessungen gemacht und dann im zweiten Schritt die Optokoppler in den Aufbau hineingegeben und bestrahlt. Und sowohl vorher als auch hinterher bei ESTEC die Stromverhältnisse gemessen.
Also um einfach zu gucken, was sind so die Unterschiede dieser beiden Methoden?
Ja, das wissen wir noch nicht so genau. Das ist wo ich momentan noch dran arbeite. Es war eigentlich im ersten Schritt so ein Proof-of-Principle-Versuch, um zu zeigen, dass wir mit laserplasterbeschleunigten Elektronen Schädigungen in diesen Komponenten hervorrufen können. Das haben wir zeigen können. Der zweite Schritt, wo wir jetzt gerade dran arbeiten, ist zu verstehen, wo genau die Schädigung stattfindet. Weil eben, wie wir vorhin schon darüber gesprochen hatten, die Dosisverteilung eine andere ist. Um dann auch, zumindest unsere Hoffnung zusammen mit anderen Instituten deutschlandweit, europaweit, die nicht zwingend auf Elektronen spezialisiert sind, die aber mit Protonen arbeiten, die zum Teil auch mit Neutronen, laserplasmabeschleunigten Neutronen arbeiten, zusammenzuarbeiten, um eine Strahlungsquelle anbieten zu können, die sowohl das richtige Spektrum hat, wie auch die richtigen Energien, wie den richtigen Abfall des Spektrums und mehrere Teilchenspezies in einer Quelle hat. Das, was momentan eben am Markt nicht verfügbar ist.
Also du hast gerade gesagt, ihr versucht noch rauszufinden, ob die Methode bessere Ergebnisse erbringt. Was gibt's denn sonst? Was gäbe es denn potenziell sonst für Vorteile, damit mit Lasern zu arbeiten, anstatt mit Beschleunigern?
Ich will jetzt nicht zwingend sagen, dass ein Laser deutlich günstiger ist. Günstiger nicht in dem Sinne, weil er sehr wartungsintensiv ist.
Das sind ja auch letzten Endes so große Forschungs Laser. Die füllen auch größere Räume.
Die füllen größere Räume, ja. Wenn man sie mit industriellen Maßstäben bauen will, könnte man sie kompakter bauen, das geht durchaus. Aber das sind nicht Laser, wie man sie als Laserpointer im Kaufhaus kaufen kann oder als Presenter, um Vorträge zu halten. Sondern wir reden von Lasern mit Spitzenleistung im Bereich von 200 bis 300 Terawatt. Diese Spitzenleistung erkauft man sich durch einen Taschenspielerstrick, weil es dann keine Dauerstrichlaser sind, sondern gepulste Laser, wobei ein Puls im Bereich von 30, 40 Femtosekunden lang ist. Also ein Millionstel Teil einer Milliardstel Sekunde. Also
dann sehr, sehr kurz. Ist es greifbar.
Genau. Ja. die Intensitäten, die man dafür braucht, sind recht hoch. Bereich 10 hoch 18, 10 hoch 19 Watt pro Quadratzentimeter, die man da auf die Armefolie drauf brutzelt. Das sind Intensitäten, die man eben nur mit so kurzen Pulsdauern erreichen kann. Ansonsten ist die Intensität deutlich kleiner und dann irgendwann kann man kein Plasma mehr erzeugen. Das funktioniert nicht mehr.
Wie viele solche Laser gibt es? Also du hast gerade gesagt, die ESA hat jetzt drei traditionelle Einrichtungen, wo Zyklotrons und andere Beschleuniger stehen. Gibt es mehr von diesen Lasern?
Es gibt schon einige. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, Deutschland ist weltweit das Land mit der höchsten Dichte an solchen Lasersystemen. Es sind zwar große Einrichtungen, aber sie sind nicht so groß, dass sie nur für große Forschungszentren geeignet sind, sondern durchaus auf universitärem Niveau betrieben werden können. Düsseldorf ist da eine Uni zum Beispiel, die zwei solcher Systeme hat. In München gibt es eins, in Jena gibt es welche, in Dresden, in Berlin am Max-Born-Institut ist ein solches System. In Hamburg wird momentan eins aufgebaut. Lasersysteme sind also einige vorhanden, die natürlich nicht ausschließlich dafür benutzt werden, sondern andere Forschungsarbeit damit gemacht wird. Aber es ist durchaus denkbar oder vorstellbar, dass in gewisser Zeit dieser Expandierzeit, der Strahlzeit, verwendet werden könnte, um Qualitätschecks für Elektronik zu machen.
Es ist ja so, dass Raumfahrt-Hardware einigermaßen teuer ist, eben weil die Elektronik, wie du gesagt hast, also die muss strahlungsgehärtet sein und muss sehr gut getestet sein. Mhm. Glaubst du denn, es gibt da auch ein Potenzial, diese Hardware dadurch billiger zu machen? Oder ist es eher so, dass man mittel- bis langfristig vielleicht die Zuverlässigkeit verbessert, eben weil die Strahlung realistischer ist, mit der man testet?
Ich glaube, es ist ein Trade-off von beiden. Wenn wir herausfinden können, dass aufgrund der unterschiedlichen Strahlungscharakteristik und der daraus resultierenden anderen Dosisverteilung Komponenten anders konstruiert werden können, um Strahlenschäden zu vermeiden, hat das sowas mit Zuverlässigkeitssteigerung zu tun. Dann im ersten Schritt natürlich auch mit Investment, was man tätigen muss, um die Entwicklung anders zu gestalten. Dann aber langfristig, wenn man das einmal erreicht hat, sagen kann, okay, wir haben einen Standard etabliert, der zuverlässig funktioniert, und damit hoffentlich die Ausfallrate von Komponenten, die mitunter missionskritisch sind, gesteigert werden kann.
Okay.
Ausfallrate reduziert werden kann.
Also so ein Ding, wo man wahrscheinlich einen langen Atem braucht und
genau.
Wenn sich so Standards und Prozeduren mit der Zeit geändert haben, dass es da vielleicht einen Effekt gibt. Was mir gerade auch noch einfiel, in der Alufolie könnt ihr Bedingungen erzeugen, die den Bedingungen im Erdorbit ähneln.
Richtig.
Wie ist das es gibt ja auch noch schnellere Teilchen jetzt aus der kosmischen Strahlung und wir hatten am Anfang über Jupiter gesprochen. Mhm. Wie ist es mit solchen Bedingungen? Könnte man das auch mit Lasern machen?
Kann man auch. Allerdings ist die Wechselwirkung, die man dann benötigt, eine grundlegend andere. Die niedrigen Energien, über die wir bisher gesprochen haben, können wir mit Festkörperwechselwirkungen erreichen, dieses Folientarget zum Beispiel. Wenn wir höhere Energien erreichen wollen, Jupiter-Elektronen haben zum Beispiel Energien im Bereich von 100 bis 120 Megaelektronenvolt, müssen wir zu Gas-Targets wechseln. Da funktioniert die Wechselwirkung grundlegend anders. Man nimmt auch wieder einen Laser, schießt da rein. Der Laser erzeugt in dem Gas ein Plasma. schiebt dann allerdings Elektronen, ja, transversal, sprich von der Laserachse nach außen weg, beiseite. Und hinter dem Laserpuls entsteht ein Bereich, auch Blase genannt, Bubble genannt, wo keine Elektronen mehr sind. Sprich, wir haben auch wieder Ladungstrennung, wo dann auch wieder ähnlich hohe Felder erreicht werden können wie dem Schichtpotenzial bei der Folie, im Bereich von einigen 100 Gigavolt bis, ja, Terravolt pro Meter ist schon schwierig, ganz so hoch sind sie nicht, aber einige 100 Gigavolt pro Meter sind möglich. Wenn man in diese Blase Elektronen hineinsetzt, kann man sie auch zu hohen Energien, deutlich höhere Energien sogar beschleunigen, als sie im Jupiter-Strahlungsgürtel vorherrschen. Das ist das zweite Feld, an dem wir arbeiten, um da auch Mittel und Wege, Knöpfe zu finden, an denen wir drehen können, um die Energie von Schuss zu Schuss genau so einzustellen, wie wir sie haben wollen. Um dann, ja, über viele Schüsse gemittelt ein schönen Fluss zu haben, der zu den Flüssen führt, die realistischerweise vorhanden sind.
Also da muss man sehr viel optimieren, gucken, dass man die Laser vielleicht verbessert oder dass die verbessert werden mit der Zeit noch und sein was weiß ich, was man da variiert, wahrscheinlich auch die Abstände und die Winkel, mit denen man Oberflächen beschießt und so weiter. Und dann guckt ihr euch immer an, wie die Wirkung der Strahlung ist am Ende und versucht, genau, das irgendwie an die Realität anzugleichen.
Ganz genau. Mhm. Letztendlich, um das experimentell herauszufinden, gibt es viele Mittel und Wege. Du hattest gerade die Winkel zum Beispiel angesprochen, unter denen ich auf meine Folie schießen kann. Das kann ich entweder im 90-Grad-Winkel machen oder der 45-Grad oder letztendlich unter jedem beliebigen Winkel. Und Schritt 1 jeweils ist, sich zunächst die Charakteristik der entstandenen Strahlung anzuschauen. Sprich, man guckt sich die Elektronendichteverteilung an, also die sogenannte Elektronenfluenz, wie viel Elektronen pro Quadratmeter oder Proton pro Quadratzentimeter durch eine Fläche durchfliegen. Werden ganz einfache Imageplate-Detektoren benutzt, die von Zahnärzten kommen, wo man früher Kiefer mit geröntgt hat.
Ich habe auch sofort den Geschmack im Mund, die hinterlassen, ja. Oder dieses Gefühl im Mund.
Ja, genau. Man guckt sich mit Permanentmagnetspektrometern das Spektrum an. Das ist eigentlich recht simpel, das ist keine aufwendige Diagnostik. Und kann dann halt verschiedenste Parameter variieren. Bei der Festkörperwechselwirkung, wie gesagt, zum Beispiel den Winkel, den Abstand zum Fokus, ob ich tatsächlich wirklich im genauen Laserfokus drin sitze oder die Intensität etwas reduziere, indem ich aus dem Fokus rausfahre. Bei der Gaswechselwirkung kann ich die Gasdichte ändern. Funktioniert eigentlich auch recht simpel. Das Gas wird über so einen kleinen Gasjet bereitgestellt und einfach dadurch, dass ich den Vordruck an meiner Gasflasche ändere, beziehungsweise den Vordruck vor dem Ventil, kann ich die Dichte ändern. Ich kann aber auch das Profil des Gasjets ändern, indem ich ein anderes Düsenprofil zum Beispiel nutze. Ich kann den Gasjet selbst auch kippen, so dass der ankommende Laser ein anderes Dichteprofil sieht, mit dem die Dichte ansteigt und nachher wieder abfällt. Und das sind so zahlreiche, viele kleine Parameter, an denen wir momentan versuchen zu drehen und herauszufinden, wie sie die resultierende Strahlung beeinflussen, um dann hoffentlich irgendwo Einstellmöglichkeiten zu finden, dass sie genau das wiedergeben, was wir haben wollen, um dann die Bedingungen aus dem Weltraum zu reproduzieren, bestmöglich.
Glaubst du denn, dass diese Methode irgendwann so diese traditionellen ersetzen wird, komplett?
Komplett ersetzen denke ich nicht. Das ist auch eigentlich gar nicht unser Ziel. Es gibt so diesen Grundsatz, sowohl bei funktionierenden technischen Systemen, wie auch generell, wenn man Physik betreibt, never touch a running system. Also das, was...
Und in der Raumfahrt speziell, ne?
In der Raumfahrt ganz speziell.
Wo einfach viel schief gehen kann.
Richtig. Auch. Also ich meine, wenn man sich wirklich Raumfahrt anschaut, womit heute ins Weltall geflogen wird, das ist Technologie, die ist 50, 60, 70 Jahre alt. Und das auch, weil sie funktioniert. Wenn man jetzt radikal Testmethoden ändern würde, ohne Vergleichsmöglichkeiten zu dem zu haben, was man vorher gemacht hat, ist das, es kann Qualitätsverlust bedeuten, es kann, wenn man kommerziell denkt, auch Vertrauensverlust bei den Kunden bedeuten, es kann, es kann zu Schwierigkeiten und Problemen führen. Weswegen es meines Erachtens nach deutlich sinnvoller ist, die konventionellen Testmethoden weiterhin zu behalten und parallel den Zweig der, ich sag mal, fortgeschrittenen Strahlungstests zu etablieren, dass man unter beiden Bedingungen mit beiden Methoden Tests durchführt, beide miteinander vergleicht und aus beiden seine Schlüsse zieht. Ich meine, die konventionellen Methoden bilden zwar die Wirklichkeit nicht so gut ab, haben aber die letzten 60 Jahre über auch gut funktioniert.
Man hat sogar schon Sonden zum Jupiter geschickt und die ziemlich lange durchgehalten
Richtig.
Haben.
Richtig. Also jetzt da von einem kompletten Umbruch zu sprechen oder einen Umbruch forcieren zu wollen, macht meines Erachtens nach nicht wirklich Sinn, nein.
Wobei, wenn man jetzt gerade von Jupiter redet, also da fliegt ja jetzt gerade mal wieder eine NASA-Sonde zum Jupiter, Juno, ist natürlich eine Frage, in welche Bereiche man vordringen kann auch, vermutlich. Also auf welche Orbits man sich begeben kann. Bei Jupiter geht es ja um die großen Eismonde, die halt auch teilweise im Strahlungsgürtel drin liegen, wo man unter Umständen auch sich erst rantraut, wenn man vielleicht noch viel, viel genauer, also da wird es sich wahrscheinlich lohnen, nochmal viel, viel genauer zu versuchen, die Strahlung zu reproduzieren, die es dort gibt.
Sicherlich, weil's wenn man das schafft und diese Tests bereits hier vorher auf der Erde machen kann, Designanpassungen an einem Spacecraft machen kann, was hoffentlich, sag ich mal, für das gleiche Investment, was man bei der Entwicklung der Mission tätigt, nahezu einer verlängerten Missionsdauer führen können, weil eben unter härteren Strahlungsbedingungen länger geflogen werden kann.
Und genau, weil die Strahlung auch ein Showstopper ziemlich schnell dann sein kann.
Ja, richtig. Mhm. Also es reicht prinzipiell ein einzelnes Event, um die ganze Mission zum Scheitern zu bringen. Es reicht irgendein Single-Event-Effekt, der einen Bitflip genau an der falschen Stelle macht und der Bordcomputer hört nichts mehr, was von der Erde ankommt und ist taub und damit die Sonde verloren. Und wenn man sich vor Augen führt, wie viel so eine Mission kostet in Entwicklung, in Start, in Durchführung, liegen wir in der Regel, gerade bei so großen Missionen wie Juno oder wie die ESA-Sieger plant, auch zum Jupiter JUICE, im Bereich von 500 Millionen Euro bis 1 Milliarde Euro. Wenn man sich dann gleichzeitig noch vergegenwärtigt, wie viel dieser Kosten tatsächlich in Testing geht, nicht nur speziell Strahlentests, sondern insgesamt Testing, sind wir ungefähr bei einem Drittel.
Wirklich, ja? Also
ja,
bei diesen, also das sind hohe Millionenbeträge, die ins Testing gehen.
Ja, da geht richtig Geld rein. Eben um zu vermeiden, dass man, wenn man genau dieses Kosten der Drittel sparen würde, man trotzdem richtig Geld investiert und die Sonde nach dem Start verloren ist.
Und das in den Sand setzt.
Ganz genau. Also es kann, wie ich eben schon sagte, zu Missionsverlängerung führen, weil man einfach besser weiß, wie man Dinge konstruieren muss. Kann aber auch einfach, was die finanzielle Seite des Testens angeht, dazu führen, dass Kosten reduziert werden können. Weil so ein Footprint, also der Bereich oder die Größe von so einem Lasersystem plus Testanlage doch immer noch deutlich kleiner ist als konventionelle Beschleunigeranlagen.
Ich glaube, wir sind so langsam durch, ne?
Ich denke, wir haben soweit
alles abgedeckt. Eine Sache fällt mir noch ein. Wir haben jetzt immer von den Traditionellen gesprochen und so wie ihr es macht, seid ihr denn die Einzigen, die diesen Weg verfolgen?
Was konkret Strahlungstests für Raumfahrt angeht, momentan ja. Wir versuchen, Deutschland und EU-weit ein Netzwerk momentan aufzubauen, Leute zu finden, die sowohl in der Laser-Plasma-Community arbeiten und andere Strahlungsquellen, Elektronen bearbeiten, beziehungsweise nicht nur Elektronen bearbeiten, sondern auch Protonen bearbeiten, Neutronen, die auch die dabei entstehende Röntgen- und Gammastrahlung untersuchen. Dann auf der anderen Seite aber auch Leute, die in der Space Radiation-Community arbeiten, die sich also sehr gut damit auskennen, wie diese Strahlungstests funktionieren, welche Effekte auftreten können, welche Bauteile besonders sensitiv sind, um alle Leute an einen Tisch zu holen, es gemeinsam zu diskutieren und nicht jeder in seiner kleinen Ecke sitzt und versucht da irgendwas was zu wursteln, sondern gemeinsam eben für Strahlungstests in der Anwendung dann einen Weg gefunden wird, wie man das umsetzen kann.
Ist ja auch letzten Endes ein total komplexes Problem, ne? Ja. Also es geht halt auch nicht nur um die Teilchenstrahlung und dann die ganzen verschiedenen Bauteile und wie es geht und
Eine Sache, das ist ein guter Punkt, den du gerade noch ansprichst. Eine Sache, die problematisch bei unserer Methode ist, ist, dass sie im Vakuum stattfinden muss. Was bei den kommerziellen Methoden nicht ist. Die stellt man einfach vor das wie sag ich mal, Endrohr von dem Beschleuniger an Luft und stellt sie hin und geht wieder raus aus dem Bunker und bestrahlt. Das Vakuum ist zumindest für Elektroniktests insofern ein Problem, dass die meisten Elektroniken aus Kunststoff eine Kunststoffummantlung haben. Und Kunststoffe gasen aus. Was sei gleichzeitig, wenn man sie lange im Vakuum hat, dazu führen kann, dass diese Ummantlung spröde wird und dadurch Materialveränderungen zum Beispiel entstehen können. Das ist eine Sache, die wir eben mit den Leuten aus der Space Radiation Community angehen wollen, um zu gucken, welchen Mittelweg es da möglicherweise gibt. Also Vakuum umgehen können wir nicht, weil die Laserplasmendynamik nur im Vakuum stattfinden kann. Aber vielleicht zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt, dass Vakuum auch für Elektroniken im Bereich dieses Tests tolerierbar wird.
Okay, also es ist eine weitere Baustelle, genau, an der ihr auch werkeln müsst. Okay, haben wir sonst noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Ich denke eigentlich nicht, nein.
Okay, ja, dann schönen Dank.
Sehr gerne.
Für deine Ausführungen. Und wir freuen uns wie immer über Feedback zur Sendung und auch natürlich Rückfragen. Da steht Olli dann auch zur Verfügung, wenn es da irgendwas gibt, denke ich mal. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.